Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Unabhängig davon bin ich auch ein Mensch, wenn ich dann fertig bin und zu lang drauf starr, desto eher komme ich direkt ins Analysieren, in den Verbesserungsprozess, ins Nachdenken, und hatte auch schon Fälle, wo das Tattoo eigentlich total gut geworden ist, aber in dem Moment habe ich es dann wieder so zerdacht, dass ich es nicht gepostet habe.
So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, der ersten Ausgabe im neuen Jahr tatsächlich. Wir sind noch im letzten Jahr, weil ich fleißig gewesen bin und vorproduziert habe, ausnahmsweise mal. Deswegen herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvester. Und mein Name ist Seb Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Tattoo-Welt. Und heute habe ich du bist jetzt schon der zweite Gast im Studio. Das ist richtig cool. So, in meinem neuen Podcast-Studio. Und zwar habe ich Tattoo-Newcomer Ash am Start. Ash, was geht ab?
Hi, schön hier zu sein. Es ist mir auf jeden Fall eine Ehre.
Mir auch.
Und das Studio hier ist sehr schön. Also hast du gut eingerichtet.
Danke sehr. Ja, es ist, man merkt, es sieht noch sehr casual aus.
Ich sag's schon wieder. Es braucht mehr Pflanzen.
Ja, ja, ich habe, glaube ich, sogar, also wir haben eine Geschenke gekriegt gerade noch von einem Kumpel. Schönen Grüße an Heiko. Die wollte ich eigentlich mitbringen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich glaube, das habe ich vergessen. Spaß. Also hier Pflanzen, ja, bin ich auf jeden Fall, bin ich Freund von. Hast du viele Pflanzen?
Ja, zu Hause ganz, ganz viele. Hab da auch ein Händchen für. Ich habe so ein, zwei Pflanzenarten, die mir nach einem gewissen Kreislauf immer wegsterben und ich weiß nicht, warum. Ja, ich stelle die um, entweder im Raum, dass die ein bisschen mehr Licht kriegen oder auch weniger oder ein bisschen mit so einem Diffuser, ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Aber genau diese Art stirbt immer weg. Nach 3-4 Monaten, die kommen richtig gut. Mhm. Und über Nacht direkt weg. Aber andere kommen tatsächlich sehr, sehr gut. Die kultiviere ich auch weiter, ziehe da kleine Babys draus und
ja, okay.
Liebe Pflanzen.
Ja, wenn es einfach so, also hast du auch irgendwie so, bist du so im Gemüsegame unterwegs?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee.
Da fehlt mir zu Hause einfach der Platz für.
Okay.
Ich glaube, irgendwann mal, wenn ich das Privileg hätte, größere Wohnungen oder einen Riesenbalkon oder. Vielleicht, aber das sind, wenn, dann Zukunftsträume.
Ich habe in der Küche bei mir, in meiner alten 50 Quadratmeter Junggesellenbude damals, habe ich einen so eine fette, hier diese Blumenkästen, dieses selbstbewässernden, weißt du? Mhm. So einen habe ich da gehabt und dann es gab nie Koriander und ich liebe Koriander und deswegen habe ich mir das einfach selber angebaut.
Das ist aber auch so ein Ding, entweder mag man es oder man kann es gar nicht leiden, oder?
Wie ist das bei dir?
Mag.
Ja? Ne, finde ich auch. Also es gibt ja irgendwie so Leute, das scheint ja genetisch zu sein, habe ich mal gehört.
Na,
dass das
wirklich?
Ja, dass das nach Seife schmeckt oder nicht?
Nach Seife?
Ja. Für mich schmeckt das so ein bisschen nach Seife, aber ich finde das trotzdem irgendwie geil. Deswegen esse ich das. Normalerweise wäre ich jetzt eher Team kein Koriander. Aber ich mag
und wenn
das.
Du keinen da hast, dann lutschst du einfach an so einem Seife-Block oder
holst du dir hier schön das
mit
das
so einer Parmesanreibe übers Essen.
Ja, genau. Oh, yeah. Das gute, wie heißt das nochmal hier? Fructi Fruits. Fructis hieß das Shampoo. Doch, ne? Was so crazy doch gerochen hat.
Riecht das für dich nach Koriander?
Nee. Das riecht nicht nach Koriander, da hast du recht. Ich überlege gerade, nee, das ist so Waschmittel, so weißt du, irgendwie so dieser, ich könnte es jetzt nicht in der Marke benennen, aber irgendwie so dieser Waschmittel-Taste.
Hm.
Ich liebe mexikanisches Essen.
Warum lachst du jetzt? Wie kommst du jetzt von Waschmittelgeschmack auf mexikanisches Essen?
Na, weil mexikanische Küche viel Koriander hat.
Ah, oh, ich war gerade noch beim Waschmittel.
Ja.
Okay.
Beim Waschmittel. Ja, das ist ja auch in Ordnung auf jeden Fall. So, aber auf jeden Fall, das habe ich als Küchenkräuter, sage ich mal, in der Küche gehabt und das hat auch auf kleinem Raum gut funktioniert.
Oh, das habe ich mit Basilikum und Petersilie zu Hause.
Oh ja, Basilikum ist auch gut. Hast du den selber aus dem Samen gezogen oder hast du dir einfach Supermarkt-Basilikum geholt?
Nee, ich hole im Supermarkt Bio-Basilikum und dann topfe ich den aber zu Hause direkt um, weil wenn man der ist ja sehr eng da reingepflanzt und der braucht eigentlich viel mehr Platz zum Wurzeln. Und wenn man das alles ein bisschen breiter auseinanderpflanzt, jeden Strang, dann wächst der tatsächlich viel schneller und größer. Und wenn man noch in denselben Pott Schnittlauch mit reinpflanzt, dann fängt er sich auch keine Schädlinge, der Basilikum.
Ah, okay, cool. Das werde ich nächstes Jahr gleich mal ausprobieren. Wir haben das nämlich bei uns auf der Terrasse gehabt. Da haben wir Basilikum gehabt. Ich glaube sogar zwei Pflanzen. Ich habe das habe ich bei TikTok gelernt, nämlich, dass sie viel zu dicht beieinander sind, dass man die auseinanderpflücken muss, damit die funktionieren. Man kennt das ja, sonst kacken die ab irgendwie nach so einer Woche oder so. Und es ist schon ziemlich geil, seine eigenen Kräuter, sage ich mal, zu Hause zu haben.
Ist gleich ein ganz anderes Gefühl, ne? Wenn man ein Essen macht und sich ein bisschen was Gutes tut.
Ja, ist so auf jeden Fall. Kochst du selber viel?
Ja, sehr gerne. Also ich gehe eher seltener essen. Das ist eher, wenn ich woanders unterwegs bin oder mal zu einem schönen Anlass oder so. Aber ansonsten koche ich eigentlich fast jeden Tag für mich. Mache ich auch sehr gerne. Höre dann neben entweder einen Podcast oder guck Netflix oder. Ich brauche generell immer so ein bisschen Hintergrundbeduselung. Ansonsten fange ich selber an, Geräusche zu machen. Aber ich finde, Kochen ist immer ganz gut, um mal wirklich nicht irgendwas machen zu müssen, machen zu wollen, so diesen Drang zu haben, produktiv zu sein, sondern einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt Zeit, ganz achtsam, nur mit mir, für mich und mach was Schönes und steck da Mühe rein.
Das ist eigentlich eine coole Sache, das zu machen, wenn man das eben auf achtsamer Basis macht, weil ich glaube, das verliert man so im Alltag, gerade eben so in dieser Social Media, ich brauche so Rumgeseppe, so 3 Sekunden, ein Video mehr kriege ich nicht verarbeitet. Das ist eigentlich cool.
Ich habe generell über Jahre mir so ein bisschen Achtsamkeitstraining angeeignet und versucht das immer mehr in meinen Alltag zu integrieren, weil ich halt ein Mensch bin, der immer irgendwie auf Achse ist, am Rumwuseln ist und die Gedanken sind überall und nirgends und ich habe dann oft einen inneren Stress, auch positiven Stress, so ist es nicht, aber ich finde es gut, mal wirklich einfach sich ein paar Minuten am Tag zu nehmen, wo man ganz bei sich selbst ist und versucht, alles Äußere auszublenden und nur im Sein und Atmen ist und das erdet mich schon ganz gut.
Wie kam es dazu? Also wie hast du das aus einer Not heraus gemacht, weil du jetzt gemerkt hast, dass du besonders gestresst bist oder dass du das irgendwie brauchst? Oder wie bist du? Weil ich normalerweise, du bist ja, wie alt bist du?
24.
Ja, 24. Ich hatte die Reife noch nicht mit 24, mich damit so auseinanderzusetzen. Bei mir hat das erst so in den letzten, ja eigentlich seitdem ich mein Studio habe, bin ich auch so auf so, also ne, probiere ich, wo kann man bei sich selber irgendwie die Stellschrauben noch verbessern und so auf dem Trichter.
Also ich glaube mit der Achtsamkeit selber, das habe ich damals in der Therapie gelernt oder angefangen zu lernen und führe das bis heute durch. Also natürlich auch für mich selber, dass ich ein bisschen geerdeter bin und nicht so diesen inneren Stress habe. Aber wie du es bestimmt schon mitbekommen hast, neige ich auch mal dazu, wie so einen D-Zug durchzubrabbeln und
finde ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Ah, wirklich?
Nee, ich finde das total, du hast das bei dir, als wir so gesprochen haben, haben wir das so angeteasert und du hast gesagt, ja, hier, weil wir hatten uns irgendwie dann intern unterhalten über irgendwie Kundschaft dann und wenn das dann ein bisschen zu familiär wird, so in dem, weißt du, wenn man sich so zu wohl fühlt, so nach dem Motto, so, wo, was dann manchmal bei manchen Gesprächen unangenehm ist und da hast du dann draus abgeleitet, so, oh, fuck, ich habe auch voll viel gesabbelt und das war irgendwie so, also ich kann dir keine negative Situation sagen jetzt aus der Woche.
Oh, das beruhigt mich schon mal. Ich habe das oft mit meiner besten Freundin, dass ich dann rede und rede und rede und sie wird ins Gespräch einsteigen und gerade wenn ich begeistert von was erzähle, dann rede ich wirklich schnell und viel und über 1000 Ecken, da gibt's auch, also meiner Meinung nach einen roten Faden, für andere nicht immer, und sabbel dann über 1000 Ecken diese Geschichte runter und wenn sie dann mit einsteigen will, merke ich das manchmal nicht und rede einfach weiter und irgendwann sagt sie dann einfach nur so, Ash, atmen und das ist immer so das Zeichen für Brudi, lass mich an Gespräch teilhaben. Ja. Und dann halte ich wirklich kurz inne und atme und merke dann selber, wie ich meinen Körper durch meine Art zu reden so ein bisschen gestresst habe. Und dann atme ich kurz und dann reden wir ganz ruhig und nochmal weiter. Und das funktioniert für alle Parteien wundervoll. Und da merke ich auch immer wieder, dass ein bisschen Ruhe oder bewusste Ruhe ganz gut ist. Und daher versuche ich das so gut es geht zu üben und einzubauen in meinen Alltag.
Wie ist das beim Tätowieren für dich? Ist das eher so Stress oder ist das so Meditation?
Sehr meditativ. Ja. Also das ist so einer der wenigen Momente, wo ich gar nicht gestresst bin, sondern einfach konzentriert bin und mein Kopf funktioniert und auch mal wirklich geordnet ist. Ja. Und ich kann da wirklich drin versinken. Das ist ein schönes Gefühl.
Ja, so geht's mir auch beim Tätowieren. Das ist so, man verliert sich da irgendwie drin. Das ist dann so voll, man ist dann irgendwie so im Tunnel und macht dann irgendwie und den Rest von der Außenwelt kriegt man da auch gar nicht mehr so richtig mit. Und wenn dann auch noch irgendwie so die Stimmung passt, dass du irgendwie geile Mucke hast oder das hatten wir jetzt die Woche auch, dass alle so, du hast so gemerkt, es ist so eine fleißige Stille, weißt du? Alle haben halt irgendwie so ihre Sachen gemacht, jeder wollte halt performen irgendwie und das fand ich irgendwie, war da eine sehr, sehr inspirierende Stimmung im Shop, auf jeden Fall.
Finde ich auch. Also was ich auch angenehm finde, ist, dass im Raum auch alle miteinander reden, also die Kunden untereinander, die Tätowierer, dass es da nicht so ein jeder an seinem Platz ist, sondern dass es wirklich ein schönes Miteinander ist. Und auch was du meinst mit der Musik, fand ich sehr gut.
Ja, es kommt, da kommt es halt immer drauf an. So. Also für die Leute, die das nicht kennen, wie das bei uns im Studio aussieht, wir haben halt einen großen Raum, der ist so ungefähr 100 Quadratmeter groß. Und haben wir halt 7 Arbeitsstationen und manchmal auch mehr, wenn wir mehr Leute sind. Und in dem Fall jetzt war es dann halt so, da gibt's dann halt, also klar hat man halt die Möglichkeit, hier die diese Zwischenstellwände halt reinzupacken, wenn man jetzt irgendwie Stellen hat. Oder wir fragen auch vorher immer unsere Kundschaft so, ey, soll ich den Sichtschutz hinstellen? Weil hat ja auch nicht jeder Bock drauf, ist ja auch nicht unbedingt die würdigste Situation, wenn man da crazy am Leiden ist so, ne? Und dann halt irgendwie noch angeglotzt wird.
Ja, vor allem je nach Stelle, die tätowiert wird und dann auch nach eigenem Wohlfühlbefinden, das ist immer eine gute Option.
Ja, wobei, also deswegen sagen wir das auch immer und die meisten nehmen das aber auch gar nicht in Anspruch. Ich glaube, das reicht dann schon, dass sie wissen, wenn ich muss hier nur kurz was sagen so und dann bin ich hier abgeschottet und eigentlich, es wird ja auch nicht gewertet so, ne? Wer hat jetzt besonders Schmerzen? Du hast ja auch, so weißt du.
Na, vor allem, also ich finde, als Person, die tätowiert, merkt man ja auch direkt, ob der Kunde lügt oder nicht an der kompletten. Ja. Also was heißt Lügen, aber mir ist es lieber, wenn jemand einfach mal ehrlich sagt, nee, ich habe gerade Schmerzen oder ich brauche ein Päuschen, anstatt zu sagen, hey, ich fühle gar nichts und ich ziehe jetzt durch. Und dann merke ich ja am Muskel, an der Haut, ob die Person sich anspannt, ob die Farbe reingeht, ob man zuckt. Und ich finde es ganz richtig und wichtig, dass man da einfach ehrlich zu sich selbst ist und sich auch traut, da dann dazu zu stehen und nicht irgendwie die harte Person spielen zu müssen, weil wir alle kennen doch die Situation, auch da zu liegen und verschiedene Körpertypen und Empfindungs- und Wahrnehmungstypen. Und ich finde es ganz wichtig, dass da jeder einfach man selbst sein kann.
Ja, total. Es bringt ja auch niemandem was, ne? Also es ist ja auch wirklich, es ist ja Quatsch einfach, weil ich bin ja nicht doof, wie du schon sagst, ne? Je länger du das machst, desto besser kannst du Leute lesen und da reicht eine kleine Mikroexpression von der Kundschaft aus und dann weiß ich, was abgeht. Und dann, man fragt auch nicht nach, um das wirklich in Erfahrung zu bringen, hast du Schmerzen, sondern nach dem Motto, ich thematisiere das jetzt hier mal.
Ich
und
bin
du hast
für dich da.
Jetzt die Chance, hier mal zu sagen, ob wir hier irgendwie noch was ändern sollen, so, ne? So, falls du dich nicht getraut hast bis jetzt. Das stimmt, das machen wirklich viele Leute. Aber ich glaube, es gibt auch das andere Extrem, wenn man zu dolle vorsichtig ist mit den Leuten, also man muss denen schon so ein bisschen was zutrauen, weil sonst gibt's Leute, die übertreiben es dann ist so alle 5 Minuten Pause und wenn man dann immer sagt, ja, der braucht das halt jetzt so, ne, das geht halt nicht, weil am Ende jede Pause, die du machst, die ist halt beschissen. Eigentlich fürs Schmerzempfinden.
Ja, dann direkt danach wieder weiterzumachen und so. Ja. Und wenn sich der Körper, die Haut beruhigt, das ist ja. Also ich mache auch immer Pausen, wenn es natürlich dann gebraucht wird, aber versuche dann auch die Länge der Pausen nicht überzustrapazieren, dass halt das Hautempfinden nicht.
Ja, denke ich auch.
Also wird.
Halbes Stündchen irgendwie Mittagessen zwischendurch oder so, das kann man dann schon mal machen, aber das sollte man jetzt nicht so alle 2 Stunden machen und auch eben möglichst halt nicht lange Pausen machen, damit man halt eben dieses Schmerzempfinden nicht hat. Bild. Was war bei dir das schmerzhafteste Tattoo, was du gekriegt hast?
Oh, auf jeden Fall das Underboob hier auf den Rippen, Solarplexus. Das hat mich wirklich gekillt. Also normalerweise, wenn ich tätowiert werde, ich würde schon sagen, dass ich das durchschnittlich sehr gut wegstecke und auch stundenlang liegen kann. Ich bin eher so die Art Mensch, wenn es dann nach einem Tag vorbei ist und nach so einer halben Stunde, 40 Minuten mein Körper runterfährt und merkt, jetzt hören wir wirklich auf, dann werde ich eher so schlagartig müde, komplett hungrig, schlaf 10, 12 Stunden und dann ist auch wieder gut, dann habe ich wieder Energie. Aber bei dem Tattoo auf den Rippen, also ich weiß nicht, was da abging, aber ich lag da und habe auch zwischendurch gezittert und Schweißausbrüche gehabt, ja. Und ich kannte das gar nicht so von mir. Also ich habe Respekt vor jedem, der das macht. Ich habe auch hier die Seite an den Seiten, an den Rippen noch gar nichts. Das kommt noch irgendwann, aber ich habe jetzt schon Respekt vor, bin ich ganz ehrlich.
Wer hat das an deinem Bub gemacht bei dir?
Melissa Scrooge.
Schöne Grüße an der Stelle. Die hat auch mal, hat auch öfters hier in Jena gearbeitet.
Ah, wirklich? Mhm. Wusste ich gar nicht.
Ja, da kenne ich auch hier Kollege Birkenhauer. Ich habe mit Felix zusammengearbeitet damals.
Ah. Mhm.
Ist schon, ist bekannt. Und da Melissa ja dann die Azubine von Felix gewesen ist, war die halt dann auch mit hier oft und hat dann hier mitgearbeitet.
Oh, schön.
Ja, auf jeden Fall. War ganz witzig. Was hast du da? Was hat sie gemacht?
Eine Fledermaus.
Ah, ja, hätte ich mir denken können.
Wie sie mal gern sagt, Geflügel.
Eine Geflügelmaus.
Ja.
Ja, stark. Und bist du, ich weiß jetzt, ich habe jetzt natürlich nicht viel gesehen, wie sieht's, bist du generell schon super voll tätowiert oder teilst du dir deinen Platz lieber ein?
Ich fühle mich nicht voll tätowiert, nee. Also mein rechtes Bein ist quasi noch frei. Ich habe da jetzt ein schönes großes Piece bekommen von Dirk, ein guter Freund, Kollege aus Hamburg. Aber ansonsten ist das noch leer. Ich habe auf meinem linken Bein noch viele freien Flächen. Nächstes Jahr steht ein komplettes Backpiece an. Die Fläche ist in dem Sinne auch noch frei. Hier mein Oberärmchen an den Seiten, am Bauch. Also ich würde sagen, da kommt noch einiges.
Ja, ich finde aber auch generell so, ich weiß nicht, aber man hat ja jetzt auch gerade, wie lange tätowierst du jetzt? 1,5 Jahre hast du gesagt. Ne?
Genau, ja, seit letztem Juni ungefähr.
Krass. Mit Ausbildungszeit, sage ich mal, schon reingerechnet?
Ja, also Azubi bin ich, also kein Azubi mehr, bin ich seit Ende April nicht mehr. Also in dem Sinne, seit Mai bin ich komplett selbstständig, aber tätowieren seit letztem Juni.
Krass. Ich finde das total witzig, weil ich habe mir das ja angeguckt so und auch die Pieces, die du halt gemacht hast hier in der Zeit. Und ich muss echt sagen, also Respekt. Das hätte ich mit 1,5 Jahren nicht hingekriegt.
Dankeschön.
Da habe ich ein paar Jährchen gebraucht für.
Das bedeutet mir wirklich viel. Ich finde natürlich alles toll, was ich mache, aber ich sehe dann oft die Werke auf den Fotos und denke nochmal drüber nach. Und ich habe eine Vision, die ich anstrebe und da bin ich lange noch nicht. Ich habe natürlich an allem Spaß, was ich mache, aber ich habe immer das Gefühl, da ist noch viel Luft nach oben. Und ich freue mich einfach auf alles, was noch kommt, weil in dem Sinne tätowiere ich ja noch nicht so lange. Und habe in der Zeit schon sehr, sehr viel dazu lernen dürfen und bin einfach gespannt, wo der Weg noch hinführt.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Einstellung. Aber ich kann dir eins sagen, kann ich dir schon mal ziehen, dass man zufrieden wird irgendwann, wenn man richtig gut ist. Das passiert nicht.
Das höre ich aber von allen. Und ich muss auch sagen, das beruhigt mich ein bisschen. Weil anfangs hat es mich schon ein kleines wenig fertig gemacht, dass man dann nie so 100% zufrieden ist mit dem und der innere Perfektionismus einen. Da so ein bisschen pisagt, sag ich mal. Aber ich finde das auch wichtig, bis zu einem gewissen Grad da konstruktiv und gut damit natürlich umzugehen. Also ich glaube, wenn ich jetzt dastehen würde und sage, hey, ich mache hier den geilsten Scheiß überhaupt und das ist perfekt, so wie es ist, dann würde ich mich ja auch nicht weiterentwickeln und dann würde ich stehen bleiben.
Genau.
Ich versuche da einfach nur einen guten Grad zu finden aus, ich ziehe mir da Konstruktives raus und mich aber gleichzeitig nicht so sehr dafür fertig zu machen. Dass ich nicht mit allem 100% zufrieden bin, weil ich glaube, das wird für meinen Kopf niemals machbar sein. Und
das ist auch Perfektion ist eine Utopie. Erstmal, woran misst du es bei Kunst? Ja, dann ist es halt eben Sachen, wenn du dir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, bei Procreate-Bilder anguckst, die haben weniger Charme als Sachen, die also traditionell gemalt sind, weil sie halt eben imperfekt sind.
Mhm.
Und das ist halt eben diese Essenz, die man hat, wo es gibt ja Leute, die streben halt wirklich so nach perfekten Linien, nach perfekten Flächen, so was das wirklich aussieht wie gedruckt, so, ne? Ich würde jetzt mal behaupten, dass wahrscheinlich die Mehrheit der Leute das eher als langweilig empfindet. Das heißt, dann ist wieder die Frage, wo ist die Perfektion? Und wie du schon sagst, wenn du sagst, ich bin nach einem Jahr immer noch gleich zufrieden mit dem Piece oder ich würde es heute noch 100%ig so machen, bedeutet das ja, dass man, das Auge schärft sich ja auch in der Zeit. Das ist dann dumm, weil mir fallen heute Sachen auf, die vor 12 Jahren auf meinen Tattoos genauso waren oder die ich da hätte schon genauso machen können, es aber nicht gesehen habe, weißt du? Es war einfach, ich habe es nicht wahrgenommen. Das ist total krass. Also ich sehe es, aber ich erkenne es nicht.
Okay, interessant. Und wie gehst du damit um?
Na, ich habe einfach jetzt nach, wie lange ist denn das jetzt? Ich vergesse das immer, ich glaube 14,5 Jahre.
So lange schon?
Ja, 14,5 Jahre. Ich weiß einfach, dass ich meine Sachen spätestens in 3 Monaten scheiße finde. So. Und sage, ja, da wusste ich es halt noch nicht besser. Und das akzeptiere ich einfach. Und ich probiere es dann besser zu machen. Man hat auch mal einen Scheißtag, hat man auch. So, es wird auch nicht immer alles geil. Das ist halt leider auch einfach so, ne? Professionell ist man dann, wenn auch das Minimum über dem Maximum von anderen Leuten liegt. So, ne? Wo du halt sagst, selbst wenn ich einen Scheißtag habe, ist das für andere Leute, wäre das der beste Tag ihres Lebens gewesen. Weißt du, wie ich meine?
Das ist eine sehr schöne Art, das zu betrachten.
Naja, am Ende, wenn du kennst das ja selber, ich weiß nicht, ob du jetzt so, hast in deiner Ausbildung, hast du auch richtig mal was verkackt bestimmt, ne?
Ja, natürlich.
Ja. Und das ist halt dann, da ärgert man sich ja drüber und das nimmt man ja dann auch mit nach Hause irgendwie und das kommt dann ja aber auch nicht nochmal vor. So, und jetzt habe ich einen Faden verloren.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Worüber wir?
Wir waren gerade beim Dinge verkacken.
Ja, das war, aber ich weiß nicht mehr, ich wollte eine Brücke schlagen zu irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was ich. Verdammt. Normalerweise müsste man jetzt pausieren und dann nochmal weitermachen, aber da habe ich keinen Bock drauf.
Nee, ist voll okay. Ich glaube an dich. Du findest den Faden bestimmt gleich wieder.
Ja. Also, wie gesagt, es ist auf jeden Fall, man macht das nach bestem Wissen und Gewissen, seine ganzen Geschichten. Und irgendwann, man lernt dann halt dazu und dann sieht es halt. Man entwickelt sich immer weiter. Und ich habe ja mittlerweile jetzt auch über einen Podcast schon mit so vielen Leuten gesprochen, unterschiedlichster Erfahrungen, Leute, die über 30 Jahre mit dabei sind, bis Leute, die gerade eben erst angefangen haben. Und das ist eine Geschichte, wo ich halt auch festgestellt habe, so ey, da viel, also von mental ändert sich da nicht so viel, wenn man einmal diese Einstellung halt hat. Dann weißt du halt, okay, ich bin halt immer noch ein leeres Gefäß und da muss ganz viel Wissen rein.
Meintest du das mit dieser Einstellung, mit dem immer Wissen aufsaugen wollen? Ja. Oder kann ich ganz greifen?
Okay, also ja, dass man immer dieses Wissen sucht praktisch und dass man nie fertig ist. Dass man,
okay. Weißt du? Aber ich finde, das ist gerade auch das Schöne. Also, um jetzt mal den Bogen ganz machen, das ist nicht so spannend. Ich bin auch ein Mensch, ich habe 1000 Interessen und fange immer Hobbys an und nicht alles davon ziehe ich durch, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde es einfach super schön, neue Dinge zu lernen oder auch einfach zu gucken, wo liegt mein Fähigkeitsbereich, mein Interessensbereich, neue Dinge auszuprobieren und zu gucken, scheitere ich und möchte ich weitermachen, warum scheitere ich? Und wenn man dann weitermacht, diesen Prozess einfach beobachten zu können. Also man kann ja auch von Anfang an nichts perfekt. Und wie wir vorhin schon meinten, ich glaube, da wird man auch niemals hinkommen.
Nee.
Aber ich finde den Weg dahin einfach viel, viel schöner.
Genau, das ist ja das Ding. Also du guckst dir deine Sachen an und es gibt kein Perfekt. Es gibt immer besser. Es gibt auch immer Leute, die besser sind als du, egal wer du bist. Es gibt aber auch immer Leute, die sind schlechter als du.
Oh, ich finde tatsächlich dahingehend, also klar, damit hast du recht. Ich habe anfangs, als ich angefangen habe, noch in der Ausbildung, bevor ich tätowiert habe und am Zeichnen war und mich auch da weiterentwickelt habe, habe ich noch sehr oft mich daran aufgehangen, mich mit Leuten zu vergleichen, ja, die halt eben besser sind und zum Beispiel schon 10 Jahre dabei sind, natürlich viel, viel mehr Ahnung haben und dann gucke ich meine Zeichnung an und denke mir, Mann, warum ist das so scheiße, weißt du? Und habe dann auch ganz schnell gemerkt, dass das einem einfach natürlich nicht gut tut und ich vergleiche mich echt nicht gern mit Leuten, die besser sind und auch nicht mit Leuten, die schlechter sind, sondern dann eher mit mir selbst und meinen älteren Sachen. Also immer, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich kopfmäßig mir wieder denke, boah, ist alles scheiße, ich kann nichts, wird nichts, dann gucke ich mir meine Sachen von vor ein paar Wochen an, ein paar Monaten, vor 1-2 Jahren. Boah, verdammt, wenn ich mir angucke, was ich gezeichnet habe, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, ein Wunder, dass sie mich überhaupt genommen haben. Und das gibt mir dann immer wieder ein richtig gutes Gefühl und gleich viel, viel mehr Motivation. Und gucke mir natürlich sehr, sehr gerne Dinge an von Leuten, die ich als besser empfinde und lass mich da auch viel inspirieren und motivieren auch.
Werbung.
So, Freunde, ganz neu hier in der Riege kann ich euch einen neuen Partner vorstellen. Und zwar ist das Murostar. Murostar ist ein deutscher Tattoo-Supply aus Chemnitz mit über 40.000 Artikeln aus den Bereichen Tattoo, PMU und im Piercing-Bereich. Ihr könnt die Sachen nicht nur im Online-Shop kaufen, sondern auch zum Beispiel bei einem der 4 Außendienstmitarbeitenden. Auch auf jeden Fall eine coole Sache, war früher Standard, gibt's heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Deswegen ganz cool, wenn man da Leute hat, die auch vorbeikommen, wenn man was braucht. Und Murostar hat ein paar richtig coole eigene Artikel im Angebot. Und zwar bekommt ihr dort zum Beispiel die Tattoo-Stifte, die deutlich günstiger sind als die Konkurrenz. Ihr kriegt Thermopapier für relativ günstig. Die Latex-Handschuhe gibt es auch richtig günstig. Die kosten zum Teil die Hälfte nur von dem, was ihr in anderen Supplies bezahlt. Aber auch Second Skin Rollenverband. Guckt euch das auf jeden Fall an. Auf murostar.com bekommt ihr mit dem Code TFTN10 10% auf eure erste Bestellung bei Murostar. Auf www.murostar.com. Packt euch den Einkaufswagen voll, lohnt sich auf jeden Fall, geht ein bisschen einkaufen und alles weitere bekommt ihr wie immer auf unserer Webseite www.tftn-podcast.com oder wie gehabt in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß weiterhin mit der Folge.
Werbung Ende.
Ja, ab einem gewissen Punkt, wenn man so, sage ich mal, das Handwerk einigermaßen drauf hat, dann ist es auch, dann geht's auch gar nicht mehr um das Tätowieren selber, da geht's so um Style. Und Style ist halt Kunst und Kunst kannst du nicht bewerten. Das heißt, es gibt Leute, die machen krasse Kunst, die finde ich komplett scheiße, einfach weil mich diese Kunst nicht anspricht. So, weißt du? Mhm. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig. So, ich habe mal gelesen in einem Buch, da stand drin, Vergleiche Ritis ist der erste Schritt Richtung Unglück. Und am Ende ist das auch so. Was interessiert uns denn so, was die anderen machen in dem Fall? Weißt du, man kann ja sowieso nur für sich selber irgendwie, also das zu wissen, was andere machen so, oder das halt irgendwie als Messungsgrundlage zu machen, ja gut, gerade Linien sollte man hinkriegen, weißt du, aber so.
Wäre schon gut.
Ja, so da macht es dann auch tatsächlich Sinn, sich zu vergleichen. Aber ich glaube auch, wie du schon sagst, Inspiration ist da eher so das Zauberwort, dass man halt irgendwie es hinkriegt, aus solchen Leuten halt das eher als Motivation zu sehen und irgendwie zu sagen, so, ach, es gibt auch Leute, die machen das, das hatte ich auch schon. Und die sind extrem krass, was ihre Fotos halt angeht, ne? Und die sind super Tätowierer und dann, kommen die zum Gast tätowieren und dann sage ich, ah, hier, dein Tattoo war voll geil, hast ein Foto gemacht, ja, kann ich sehen, nee. Und ich dachte zuerst, das wäre ein Scherz, so, nee.
War so, aber warum denn nicht?
Weil er unzufrieden ist damit.
Oh nein.
Und, aber dann, weißt du, das sind dann solche Geschichten, wo ich mir denke, so, Digi, es ist auch alles gut. Man steht sich manchmal bei sowas wirklich hardcore selber im Weg, ne? Es ist in Ordnung, wenn man selber sein größter Kritiker ist. Und das zeichnet auch zu einem gewissen Maß Qualität aus, aber man braucht sich jetzt auch nicht so, weißt du, also man braucht sich jetzt auch nicht fertig zu machen.
Das mit den Fotos verstehe ich aber total. Also, es ist ja nun mal ein Fakt, dass auf Fotos das ja etwas anders aussieht als in der Realität. Zum einen, weil es nicht so plastisch ist, du hast es auf einer 2D-Fläche, die Lichtverhältnisse sind oft anders und. Und unabhängig davon bin ich auch ein Mensch, wenn ich dann fertig bin und zu lang drauf starr, desto eher komme ich direkt ins Analysieren, in den Verbesserungsprozess, ins Nachdenken. Und hatte auch schon Fälle, wo das Tattoo eigentlich, vor allem wenn ich jetzt Monate später nochmal drauf gucke, total gut geworden ist. Mhm. Aber in dem Moment habe ich das dann wieder so zerdacht, dass ich es nicht gepostet habe. Ja. Und habe auch selber gemerkt, dass ich ein Mensch bin. Ich muss es direkt machen, noch am selben Tag. Oder das fällt runter für ein paar Wochen, weil ich sonst zerdenke. Und ja, da muss ich auf jeden Fall noch einen Weg für mich finden, das trotzdem einfach zu machen, um in den Arsch zu treten und durchzuziehen. Und
Vielleicht ist es einfacher, wenn man das dann liegen lässt für 2 Wochen. Und sich das dann nochmal anguckt. Weil so geht es mir zum Beispiel bei einigen Sachen, wo ich dann nachher sage, so, boah, das war jetzt aber wirklich keine Meisterleistung. Und am Ende des Tages gucke ich mir das dann nach 2 Wochen an und denke mir dann so, ja, das war jetzt nicht so geil. Oder das habe ich irgendwie, ne, das war jetzt nicht meine Sternstunde. Und dann gucke ich drauf und denke mir so, ist cool. Also ist, ne?
So ging es mir am Donnerstag, als ich dann mein Knie weitergemacht habe. Weißt du, ich hatte ja den Tag vorher totale Blockade zum Ende hin gefühlt in meinem Kopf. Und dann am nächsten Tag, so, ich komme im Studio an, pack mich aus und bin so, oh, also, kann man immer noch so da und da verbessern, aber es ist nicht scheiße. Und das hat mir dann gereicht. Also einfach mal eine Nacht Abstand nehmen und drüber schlafen, da hast du schon recht.
Ja, das ist manchmal bei vielen Sachen ist das wirklich besser, weil dann ist man ist dann auch zu sehr betriebsblind dann, glaube ich, in seiner Sache, ne? Und wenn man dann selber sagt so, ja, komm, das, was du machst, ist eh alles scheiße und irgendwann werden die das alle rauskriegen, so, weißt du? So, dann dieses Imposter-Syndrom, was ja auch super viele Tätowierer haben, so, dann da sollte man sich halt nicht von so übermannen lassen, ne? Das ist, du weißt, dass das Phänomen existiert und du musst es dann halt, musst dann halt das auch erkennen, alles klar, ich fange jetzt gerade an, hier in eine Denkweise zu kriegen, die nicht konstruktiv ist, so, ne? Und dann macht es halt vielleicht auch Sinn zu sagen, gerade jetzt, wenn du selber die Kundschaft bist, dann zu sagen, ey, ich mache dann am nächsten Tag einfach weiter so und dann sieht die Welt schon ganz anders aus.
Ja, es hat auf jeden Fall geholfen.
So geht's mir mit Graffiti.
Ja?
Ja. Na, mit Tätowieren bin ich so, also was Handwerk angeht, fit. Ja, und da stelle ich mir bei keinem Design die Frage, wie setze ich das um, sondern dann arbeite ich einfach ab, weil ich das Handwerk halt kann und verstehe, also denke, dass ich das basic beherrsche. Und beim Graffiti ist das aber ganz anders. Da kann ich, da ist das für mich voll die Belastung so, in, weil ich weiß zwar so auf dem Papier grob, was ich tun muss, aber ich vertraue diesem Wissen noch nicht, weißt du, weil ich halt, mir fehlt halt die Erfahrung dafür, so in der Theorie ist alles immer leicht. Mhm. Und dann hinterher kommt es aber drauf an, wie gehst du mit Situationen um, die aus, also vom normalen Zustand abweichen.
Ich finde es aber interessant, dass es dir dann beim Graffiti schwerer fällt als beim Tätowieren mit diesem Gedankengang. Weil im allerschlimmsten Fall kannst du es auch einfach wieder übersprühen und nochmal neu machen.
Das ja, ist ja für eine Zeichnung. Ja,
einfach nochmal machen und nochmal.
Ja, aber das sehen
gefällt.
Ja alle. Das ist ja das Ding. Das heißt, im Bestfall, wenn ich jetzt, ich habe dieses Jahr auf dem Marktplatz bei uns bei so einer Veranstaltung halt eine Wand gemacht und die Leute nachher haben gesagt, boah, ja, es ist voll geil geworden. Und ich denke mir, was? Das ist, es war so eine Notlösung irgendwie, das ist voll der Schmutz gewesen, so am Ende. Hör
auf. Aber die Leute wissen ja nicht, dass du dir gedacht hast, dass es eine Notlösung ist.
Das
sind ja dann, glaube ich, die ganzen Infos, die ja nur in deinem Kopf abgehen,
ja,
mit denen du dich selber ja dann auch schlechter redest und runterziehst. Das wissen ja,
ja
die anderen Leute nicht.
Ja.
Und wahrscheinlich auch gerade ohne diesen Input sehen die es halt einfach nur als das, wie sie es sehen. Und wenn sie es schön finden, ist doch gut. Ich glaube tatsächlich, wenn die Leute wüssten, dass das dann auch noch eine Notlösung ist, was ihnen sowieso gefällt, fände ich persönlich eigentlich sogar dann noch beeindruckend.
Ja?
Ja, doch.
Ach, ja, ich weiß nicht. Naja, dann, ja gut, okay, manche Sachen sind ja, wenn man das so Frontend und Backend, keine Ahnung, jeder, der irgendwas mit Computern macht, weiß das, wie so ein Frontend, also die Webseite, die ihr besucht, aussieht, sozusagen das, was jetzt für den End-User vorgesehen ist, ne? Und das Backend, also dann der Maschinenraum sozusagen, wenn du da reinguckst, da pfeift alles, da gibt's Alarme, so, ne? Nach außen siehst du das nicht, es funktioniert alles einwandfrei, innen ist aber auf jeden Fall der Teufel los. Das ist schon lustig manchmal, wie das funktioniert. Hast du vor uns jetzt schon viele Guest-Spots gemacht?
Ich war 3-mal in Hamburg tatsächlich.
Ah, cool.
Also ich war auf der Convention im Februar, Hamburger Tattoo-Tage, und hatte dann vor, für eine Woche nach Hamburg zu kommen und dann generell mal so ein bisschen den Horizont zu erweitern, was Guest-Spots angeht. Und habe mich da aber so wohl gefühlt in der Stadt und auch mit ein paar Leuten angefreundet, dass ich aus Versehen noch 2-mal da war. Und also zum Arbeiten mit 2-mal privat auch noch 2-3-mal oder so. Und dachte mir dann jetzt vor ein paar Monaten, gut, eigentlich wollte ich doch mal ein paar mehr Guestspots machen, reise ich mal wieder ein bisschen rum und bin dann hier nach Jena gekommen. Genau, werde jetzt die nächsten 2 Wochen mal so ein bisschen anfangen, das nächste Jahr zu planen und überlege auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rumzureisen.
Ja, das macht Sinn. Hast du Bock auf Ausland oder erstmal Deutschland gucken?
Auch schon. Ich wollte mich aber erstmal langsam rantasten, wie das überhaupt so funktioniert für mich mental belastungsmäßig mit den Guestspots und ob Nachfrage da ist, wo Nachfrage ist. Und einfach mich da wirklich langsam rantasten. Deswegen Hamburg halt gut funktioniert. Jetzt bin ich hier in Jena und dachte mir dann, wenn das mit den Guestspots innerhalb Deutschlands läuft, dann blicke ich gerne mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und verlasse auch gerne, sehr, sehr gerne mal dieses Land. Und genau, das kommt aber alles noch.
Warst du schon mal im Ausland?
Ja, also ich war jetzt seit, ich glaube, 3 Jahren nicht mehr im Urlaub oder so.
Okay,
aber ja, muss auch gerade nicht, es gibt Wichtigeres. Und das klingt auch ein bisschen falsch. Leute, Urlaub machen ist richtig und wichtig. Vernachlässigt euch nicht. Ich für meinen Teil stecke gerade einfach alles, was ich kann, in meine Arbeit, beziehungsweise ich bin ja selbstständig, meine Arbeit ist ich. Also ich stecke gerade alles, was ich kann, in mich rein und da darf auch gerne mal Urlaub untergehen. Prinzipiell reise ich aber total gerne. Also kleines bisschen rumgekommen in der Welt bin ich, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich überall irgendwie schon mal gewesen wäre. Das kommt hoffentlich alles noch.
Wo hat es dir am besten gefallen bis jetzt?
Ui, schwierig. Ich glaube, rein vom Ort her fand ich Griechenland richtig schön. Mhm. Ich war da mit meiner Familie auf Rhodos und in Faliraki und sehr, sehr schöne Strände, schönes Wasser. Ich bin aber tatsächlich ein Mensch, ich kann Hitze gar nicht ab. Also so 20, 22 Grad ist perfekt und alles drüber ist mir zu warm und ab 30 Grad liege ich in der Ecke, schmelze und mein Hirn fährt wirklich mit mir runter. Also ich bin dann gar nicht mehr zu gebrauchen und war mit meiner Familie tatsächlich oft, wenn dann immer so im Strandurlaub machen oder ein bisschen in der Stadt und ich selber so für die Zukunft strebe eher an, so ein bisschen Abenteuerurlaub zu machen. Also ich hätte Lust, mal so ein bisschen Berge zu sehen und Wälder oder so ein Scheiß wie Fallschirmspringen, keine Ahnung. Ich glaube, sowas würde ich auch gerne noch sehen. Ich warte jetzt bei eher so ein bisschen immer an Stränden und in Städten.
Das wird ein richtiges Aha-Erlebnis, das fühle ich nämlich. Das ist mir vor ein paar Jahren, war ich dann auch das erste Mal in den Bergen mit meinen Homies irgendwie, haben wir dann angefangen zu etablieren, dass wir einmal im Jahr irgendeinen Berg hochlatschen. Das haben wir dann, ich glaube, 3 oder 4 Jahre in Folge gemacht. Und ich dachte bis dahin, dass ich ein Strandtyp bin, so bis ich das erste Mal in den Bergen war. Und dann wusste ich, ich bin eher so der Bergtyp.
Ja, ich finde Strand auch total schön, aber halt auch nur, weil es so heiß ist. Also ich kann Hitze nur leiden, wenn ich im Wasser bin. Und ansonsten verfluche ich das total. Und dann gehen sie in den Strandurlaub und natürlich perfekt an heißen Tagen. Aber ich glaube, ich bräuchte da auch so ein bisschen mehr Natur und Action. Und vor allem, wenn ich in den Bergen wandern gehe, ich glaube, Mephisto würde das total mögen.
Jetzt musst du noch kurz aufklären, wer Mephisto ist.
Mephisto, Kurzversion für Mephistopheles, ist mein kleines Teufelchen. Meine Katze, meine ganze Persönlichkeit. Ich liebe dieses Tier. Ist auch gerade unter der Couch da
hinten. Ist anwesend, ja.
Ich glaube, anwesend beschreibt es ganz gut.
Traut sich nicht raus, hat mich gesehen, hat sich erstmal verpisst. Vorher so, der guckt ja, okay, was ist das für einer? Was ist das für ein Bruder?
Oh nee, schnell weg hier.
Ja, und dann aber so, die Katzen ist immer so lustig, die laufen dann so, weil die denken, man sieht die nicht, ne? Die ist pechschwarz.
So geduckt
und
langsam.
Genau, so richtig so. Ist sie dann unter die Couch gerannt. Normalerweise, muss ich sagen, habe ich einen Schlag bei Tieren, die mögen mich eigentlich in der Regel. Das ist, also ich höre immer viel so, oh, das hat er noch nie gemacht bei anderen. Und jetzt nicht, weil er gebissen hat. Das ist dann irgendwie so der Fall. Und Mephisto begleitet dich, ja?
Ja, genau. Also ich hatte ja, als ich sie bekommen habe, das war vor fast genau 3 Jahren, hatte ich ja schon eine Idee, wo mein Leben hinführen soll und dachte mir, wenn das dann wirklich irgendwann läuft, dass man ein kleines bisschen durch die Welt reist und, möchte ich sie nicht so viel alleine lassen, weil das natürlich psychisch für sie nicht toll wäre, immer eine Woche irgendwo alleine da bei mir zu hocken. Und da muss man auch wen finden, der immer eine Stunde zu mir rumfährt, sich um sie kümmert. Das wird auch Dauer auch zu dreist. Ich liebe meine Freunde dafür, aber ist schon ganz cool, dass ich sie mitnehmen kann und habe sie dann direkt, als sie ein kleines Kind war, darauf trainiert, am Geschirr zu laufen mit der Leine, hab den Rucksack besorgt, bin mit ihr jeden Tag umblockt, bis sie sich selber eigenständig aus dem Rucksack getraut hat. Und ich
mit dem Rucksack habe ich gesehen. Ne? Ich habe mich nämlich schon gefragt, also Spoiler-Alarm, als du gesagt hast, du bist irgendwie da vor fast einer Woche. Montags bist du angekommen, dann hast du gesagt, hier kann ich meine Katze mitnehmen.
Genau, so ein bisschen die Zeit, bis ich einchecken kann ins Hotel, so
und
zu überbrücken.
Und ich dachte mir so, Hä?
Nein, ist ein Tier?
Katze?
Warum?
Das ist
unabhängig davon, ja.
Genau, das muss ich halt leider sagen. Also Tiere sind bei uns, egal in welcher Form, nicht erlaubt. Meine Frau hat leider auch eine Katzenhaarallergie. Das heißt, das ist dann doppelt so. Und ich finde es aber witzig, so weil mit den Katzen Gassi zu gehen draußen, das ist so, das habe ich bis jetzt nur bei Leuten aus Berlin gesehen, auf jeden Fall.
Ha, interessant. Naja, also das Ding ist halt auch, dass ich eine recht kleine Wohnung habe. Und natürlich ist ihre Lieblingsbeschäftigung, mitunter aus dem Fenster zu starren und Vögel anzugucken. Und dachte mir dann, okay, die muss auch mal rauskommen. Plus natürlich der Gedanke, dass ich irgendwann auch mal reisen möchte mit ihr. Und habe dann über Monate ihr das antrainiert. Und genau wegen dem Rucksack, sie ist halt kein Hund, sie ist eine Katze. Natürlich rennt sie gern draußen rum, aber die braucht auch mal die Möglichkeiten zwischendurch, sich zurückziehen zu können, eine kleine Höhle zu haben. Zum Beispiel in Parks, in Wäldern fühlt sie sich total wohl. Interessanterweise auch, wahrscheinlich weil sie eine Wohnungskatze ist, in Läden zum Beispiel. Also ich war mal mit ihr, bin ich in Späti gegangen kurz, da war sie im Rucksack, guckt sich um und ist direkt so, oh, wir sind irgendwo, wo es drin ist und springt raus und rennt durch den Späti und beschnüffelt alles. Aber sobald wir draußen auf der Straße sind, ist es ihr zum Beispiel ein bisschen stressig. Da ist sie auch dann lieber im Rucksack anstatt auf meinen Schultern. Ich bin eine kleine Schulterkatze, das ist sehr, sehr gerne. Und kann sich dann immer selber so aussuchen, möchte sie gerade laufen, möchte sie sich die Gegend angucken von ihrem Aussichtspunkt, also quasi, wenn sie auf meinen Schultern hockt, so ein bisschen sich alles angucken kann. Oder will sie gerade eher Ruhe, dann geht sie in den Rucksack und habe ich den halt immer dabei, dass sie sich da ganz frei entscheiden kann.
Ist ja für dich ja auch praktisch, ne? Sonst hast du halt auch nie eine Hand frei oder so. Und jetzt gerade, ich stelle mir das in stressigen Situationen wie jetzt am Bahnhof halt vor, wenn du jetzt ein Auto hättest, wäre es nochmal was anderes. So, aber jetzt gerade, keine Ahnung, Berlin Hauptbahnhof muss wahrscheinlich auch für das Tier nicht sein.
Eben, das ist.
Das ist für mich ja schon stressig. Da hätte ich gerne jemanden, der mich dann im Rucksack rumträgt. Ich dann dadurch so ein Gitter rausgucken kann.
Na, vor allem nur noch die ganzen Leute, die es natürlich total toll und faszinierend finden, dass wir da rumlaufen und dann starren halt alle hin. Und wenn du einen Hund anstarrst und angrinst und glücklich bist, dann ist er auch total glücklich. Ja. Ich finde das ja super toll. Wenn du eine Katze anstarrst, dann fühlt sie sich bedroht und beobachtet. Und wenn du dann noch grinst und lächelst, das ist für Katzen wie so ein Zähnefletschen. Also man sagt ja,
okay, der Bruder frisst mich jetzt.
Ja, genau. Und wenn man so über den Bahnhof läuft und der Rucksack nicht zu ist und alle reinstarren und grinsen, ich glaube, das ist für sie auch nicht so toll. Da spüre ich auch immer direkt, wie sie so ein bisschen anfängt zu schnurren. Also Katzen schnurren ja, wenn die sich super wohlfühlen oder wenn sie gestresst sind. Und ich merke da auch bei ihr an der Art des Schnurrens den Unterschied. Und Bahnhöfe direkt sind nicht so ihrs, aber zum Glück jetzt im ICE auf dem Weg hierher, das findet sie wieder richtig entspannt. Das ist ruhig, leise, da rennt sie auch mal so nach vorne, nach hinten, beschnuppert so die ganzen Sitznachbarn und dann...
Die denken wahrscheinlich auch, die haben irgendwas genommen, wenn dann eine Katze einfach so die anguckt und sagt, wo bist du denn für
eine? Ja, wir waren auch gestern Abend noch in einem Restaurant essen. Und die ist auch direkt rumgerannt und wollte alles beschnuppern, wo ich mir auch sagte, Maus, also wir sind hier in einem Restaurant, das ist immer noch auf eine Art ein Hygienebereich. Bitte bleib mal jetzt hier am Tisch, das ist schön, wie aufgeweckt du bist und dass du dich streicheln lässt von der Person neben uns, weil es ist auch selten, dass sie sich direkt mal anfassen lässt von Leuten. Es war auch interessant, aber zum Glück mochten die Katzen, die fanden es total toll, die haben sich nicht beschwert.
Ja. Wo warst du?
Tatsächlich wieder im Fritz. Ich fand die Burger so toll und das Personal so lieb und da dachte ich mir, rein.
Ja, da kann ich mir, das haben die sich wahrscheinlich nachher noch erzählt. Nee, da war eine, die hatte eine Katze mit.
Ja, einer von den Mitarbeitern kam dann auch auf mich zu und hat direkt gefragt, wie ich das hinbekommen habe mit dem Geschirr und der Leine, weil der wohl auch eine Katze hat.
Ach so,
und das
okay,
versucht hat, der anzutrainieren, aber die mochte das halt gar nicht. Und da ist halt wirklich das Ding
früh.
Mit dem, ja zum einen früh, wenn die Katze noch ganz jung ist. Und das wirklich über lange Zeit jeden Tag durchzuziehen und erstmal nur ein paar Minuten. Also ich glaube, den ersten Monat habe ich sie jeden Tag für 5 Minuten in das Geschirr gesteckt. Und als ich dann gemerkt habe, dass sie sich nicht mehr beschwert und wohlfühlt, habe ich 10, 15 Minuten draus gemacht. Irgendwann auch eine Stunde, habe dann mit ihr drin gespielt, mit dem Spielzeug, dass sie bemerkt, dass auch Bewegung und so alles ganz normal ist. Dann wäre der nächste Schritt zur Normalisierung, sie auch mal wenn sie das anhat, einfach Abendessen zu lassen oder auch mal eine Nacht drin schlafen zu lassen. Dann kam die Leine dazu, auch noch in der Wohnung, dass sie einfach merkt, so jetzt, wo sie sich ans Geschirr gewöhnt hatte, dass sie nur einen begrenzten Radius hat, in dem sie mitlaufen muss und kann, um sie ein bisschen an die Leine zu gewöhnen. Und dann kam der Rucksack, hab sie da reingesetzt und bin wirklich jeden Tag einfach nur im Block spaziert und hab beobachtet, was passiert, ob sie aufweicht. Und hätte ich auch bei all diesen Schritten gemerkt, dass wir da keinen Fortschritt Richtung Entspannung machen, hätte ich es auch abgebrochen. Also das ist natürlich wichtig, da zu gucken. Es gibt Katzen, die kann man darauf trainieren, die mögen das dann. Es gibt aber Katzen, die wollen einfach nicht raus. Die fühlen sich draußen dann nicht wohl und dann muss man das auch akzeptieren. Ich bin aber froh, dass sie das mitmacht.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn da so viel Arbeit drin steckt, dann wäre es ja auch cool, wenn das dann von Erfolg gekrönt wird.
Auf jeden Fall. Aber sie kann man tatsächlich generell gut trainieren. Also die hört auch auf Sitz und auf Lieb und auf ihren Namen. Und die kann auch apportieren mit ihren kleinen Spielzeugen. Die ist schon ein bisschen wie ein Hund. Doch, die hat so ganz kleine Mäuse oder Bälle, die ich mit so einer Kanone durch den Raum schießen kann. Mhm. Und dann rennt sie immer hinterher und bringt einem die wieder. So lange, bis sie keinen Bock mehr hat.
Es gibt auch diese witzigen Spielzeuge voll Katzen, die sich irgendwie so selber bewegen noch dazu, ne? Die so rumrollen.
Das hatte ich auch mal überlegt zu holen. Gerade wenn ich dann mal über einen Tag weg bin oder so. Also sie beschäftigt sich selber schon gut, auch mit diesen kleinen Bällen. Die wirft sie teilweise selber durch den Raum. Das finde ich super beeindruckend, wie sie das hinkriegt. Aber das hatte ich auch überlegt. ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Haben die irgend so ein kleines Vibrationsring drin, dass sie dann so rumhüpfen im Schlummi?
Ja, die haben so einen Sensor und dann, wenn der irgendwie Bewegung merkt oder du hast es irgendwie auf Shuffle eingestellt, dann geht das zwischendurch einfach mal richtig krass ab. Ansonsten hier gegenüber sitzen ja die Tauben die ganze Zeit auf dem Dach. Da habe ich auch schon gedacht, ne, wenn man da Mephisto jetzt praktisch rüber.
Boah, das fänden sie total spannend.
Ja.
Also ich glaube, wenn sie sich auch mal hier raustrauen würde und aus dem Fenster guckt, ne Maus, da sind Vögel. Hast du Bock? Nein? Okay.
Ich sehe nichts. Hat keinen Bock.
Ist auch okay.
Hast du für nächstes Jahr schon Pläne?
Ich habe auf jeden Fall vor, die Hamburger Tattoo-Tage zu besuchen. Hab tatsächlich einfach zeitlich verpeilt, glaube ich, mich da anzumelden, rechtzeitig. Aber ich fand es letztes Jahr ganz süß, würde auf jeden Fall nochmal hin. Hatte überlegt, auch die Convention in Mailand zu besuchen.
Mhm.
Und würde gern nochmal auf der Berliner Convention arbeiten, mich bewerben für Brüssel. Da war ich die letzten beiden Jahre auch, mochte die Convention total.
Aber als Besucher dann?
Na, also gerne auch arbeiten, wenn das funktioniert. Und da muss man mal gucken, ob die Bock haben, wenn nicht, dann nicht. Wenn schon, dann freue ich mich natürlich. Genau, ein bisschen mehr Conventions, vielleicht auch nach Transsilvanien. Da habe ich ja gesehen, dass da auch eine ist.
Ja.
Das müsste ich dann jetzt aber wirklich mal die nächsten ein, zwei Wochen regeln, weil sonst wird auch das ein bisschen zu spät.
Ja, das stimmt.
Wir sehen hier ein Muster.
Das kenne ich, aber das ist bei mir genau dasselbe. Ich habe jetzt immer noch auf meiner Liste stehen, ich muss für Paris einigen Scheiß noch fertig machen. Ich habe keinen Banner, ich habe nichts und das weiß ich, dass ich das erst wieder eine Woche vorher und dann Overnight machen muss, damit das funktioniert.
Ja,
ich kenne mich.
Jedes Mal so. Aber dann ist man auch 10-mal so produktiv, wie wenn man es rechtzeitig macht und dann braucht man aber deutlich länger für das, was man macht.
Unter Druck entstehen Diamanten.
Oh ja, oh, definitiv.
Aber das weiß ich nicht. Für mich, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die stört mich. Da wäre ich gerne etwas vorausschauender. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt für unsere Videos für nächstes Jahr schon besprochen, was wir nächstes Jahr an Weihnachten mit Downtown For Real drehen wollen. Und das ist halt auch so eine Geschichte. Wir freestylen halt das meiste. Hast du ja jetzt mal mitgekriegt, wie so ein Dreh läuft. Und da wäre es aber auch trotzdem mal cool, dass man auch mal die Möglichkeit hat zu sagen, ja, es ist jetzt Weihnachtszeit und wir haben im August alles schon vorgedreht und können das dann halt im Rahmen der Möglichkeiten machen oder halt irgendwie einfach nur abzufallen. Mit dem Klamottenlabel kriegen wir das auch nicht hin und wir werden jedes Jahr überrascht von den Jahreszeiten.
Wirklich?
Ja, wir rennen immer hinterher. Wir haben es noch nicht hingekriegt, dass wir das proaktiv irgendwie machen. Das
Scheiße.
Ist immer so eine Hauruck-Aktion und mit ganz viel Stress dann, aber im Bestfall... Ja, hast du Badehosen im Winter schon und feuerst die dann einfach mit Beginn des Sommers ab?
Scheitert das dann eher an der Disziplin, das rechtzeitig zu machen oder kommen die Ideen erst später? Oder?
Das Problem ist, irgendwann sind diese Systeme, die man sich aufbaut, so groß und so anspruchsvoll, dass man eigentlich sich auch Systeme, dann die eigenen Zeitplanungssysteme so skalieren muss, dass halt an alles gedacht ist. Das heißt, wir sind dann gerade vielleicht dabei, uns noch zu überlegen, was machen wir beim Herbst und wie wickeln wir jetzt den Drop ab, wie drehen wir die Sachen, wann kommt das alles raus und so. Und dann müssten wir eigentlich parallel schon an der nächsten Kollektion arbeiten und dann ist dann meistens, okay, Projekt 1 ist fertig und dann kümmern wir uns erst ums Nächste. Also es ist einfach, es geht dann im Tagesgeschäft irgendwie unter, sich einfach mal einen Jahresplan zu machen. Aber es sind auch Entschuldigungen, weil ich meine, jeder hat irgendwie 3-4 Stunden mal Zeit, irgendwie eine Woche, um sich da einfach mal hinzusetzen und mal alle wichtigen Feiertage, die man bespielen will, aufzuschreiben.
Man muss halt einfach machen, aber das sagt sich immer so leicht.
Ja, das ist wirklich so. Das ist halt, man weiß, also ich weiß, was ich tue, aber es ist dann halt auch so, manchmal fühlt man sich dann auch so wie paralysiert, weißt du? Das ist zum Beispiel, ich habe den ganzen Tag über so viel mit Menschen zu tun, dass ich wenn ich jetzt irgendwie privat irgendwelche Nachrichten oder sowas kriege und das Familie, Ängste, Freunde oder so, das überfordert mich in dem Moment dann.
Geht's dir auch so?
Ja.
Ich habe das, red erstmal gerne zu Ende.
Mich überfordert das. Und ich, für mich ist das dann so eine, nicht weil ich den Menschen nicht mag, überhaupt nicht, sondern ich bin dann einfach irgendwie so, wie gesagt, ich fühle mich wie paralysiert. Ich würde gern antworten dann da drauf, aber das ist mir dann zu viel gerade einfach irgendwie.
Das kann ich verstehen, gerade wenn man, sag ich mal, wirklich so einen vollgepackten Arbeitstag hat, man steht auf, bereitet das Motiv vor. Also ich bin Mensch, ich mache das auch immer in der Regel am Abend oder Nacht davor oder dann am Morgen, weil unter Druck, ne, entstehen Diamanten oder so. Genau, nee, und sag ich mal, dann läuft der Tag oft so ab, dass man vorbereitet, dann fährt man natürlich zum Studio und auf dem Weg versuche ich schon so ein bisschen Social Media zu machen oder
genau.
Erledigungen in dem Sinne bestmöglich übers Handy zu regeln. Dann wird noch geputzt und Platz aufgebaut und dann tätowiert man den Tag und dann kommt noch Social Media und dann schreibt man natürlich noch mit seinen ganzen Kunden.
Ja.
Und dann ist auch wirklich alles Private an Nachrichten und Chats fällt bei mir auch hinten runter, weil ich dann gerade wenn ich auch einen Tag habe, wo ich viel Kundenkontakt pflege und chatte, fällt mir dann erst recht chatten zum Beispiel schwer an diesen Tagen. Also das fluktuiert bei mir auch von Tag zu Tag. Ob und wie schnell ich mir am liebsten antworte, es ist schon manchmal eine Herausforderung. Aber ich finde auch da ist sich wichtig vorzuhalten, wie beschreibe ich das? Also ich denke mir mal, wenn es wirklich wichtig ist, kann man ja auch anrufen
oder
dann Dinge quatschen. Und ich bin nämlich auch ein Mensch, unabhängig von meinen Kapazitäten zu chatten oder nicht. Ich chatte gefühlt generell fast gar nicht. Also ich schreibe meine Freunde immer nur an mit, ey, yo, wollen wir uns treffen? Wann, wie, wo? Und das war's. Und alles andere bequatsche ich dann halt persönlich. Also Angesicht zu Angesicht kann ich stundenlang labern, aber wenn es in Form von Chat passiert,
ja,
dann fühle ich es halt auch wirklich nicht so.
Ich höre aber, bist du Team Sprachnachrichten? Also hörst du dir Sprachnachrichten, also verfasst du gerne Sprachnachrichten und hast du ein Problem damit, dir auch lange Sprachnachrichten anzuhören?
Ich habe kein Problem damit, mir lange Sprachnachrichten anzuhören. Ich finde das teilweise sogar angenehmer als Textnachrichten, wenn es halt nämlich auch eben ein komplexeres Thema ist, ja. Was jetzt nicht in ein, zwei Sätzen geschrieben ist, finde ich es auch angenehm, eine Sprachnachricht zu bekommen. Gerade weil ich ja auch eher ein persönlicherer Mensch bin und ich finde, beim Chatten geht sehr viel Kommunikation unter, sei es Körpersprache, Mimik,
ja,
Gestik, die Stimmlage, da wird mal ein Punkt oder Satzzeichen vergessen, das passt nicht in den Schreibstil der Person und da denkt man direkt, die Welt geht unter und da ist auch einfach so viel Konfliktpotenzial und wenn man dann zum Beispiel eine Sprachnachricht hat, kann ich mir zum einen, da suche ich mir natürlich, wenn es eine lange ist, höre ich sie manchmal nicht direkt an, sondern denke mir, okay, das sieht aus, als bedarf es Zeit, ich hör da rein, wenn ich wirklich Zeit habe, mir das anzuhören, drüber nachzudenken und auch eine ausführliche Nachricht zurückzuverfassen. Weil wenn ich nämlich Sprachnachrichten sende, dann kann das auch gerne mal lang werden und über Ecken gehen. Und dann nehme ich weiter auf, während ich zwischendurch mit meiner Katze rede oder vor mich hin brabbel und beschäftigt bin. Und da gab es schon ganz interessante Nachrichten. Eine meiner besten ist auch manchmal so, alles über eine Minute hört sie sich nicht an, weil sie weiß, dass davon nur maximal 10 Sekunden geheilt haben.
Ja, ist ja auch so. Aber da denke ich mir halt auch immer so, boah, Alter, ja, hier deine Regeln und das darf man nicht und das darf man nicht, weißt du?
Na, aber ich kenne die Gute ja auch jetzt seit, ich glaube, 6, 7
ja,
Jahren.
So
und
Leute.
Ich weiß, sie mag das nicht. Und wenn ich dann aber trotzdem so lange drauflaber, finde ich, ist es auch okay, wenn sie sagt, bitte, nee, schreib noch bitte einmal in 1, 2 Sätzen, was du mir eigentlich sagen wolltest.
Ja, das, es fehlt, sage ich mal noch. Und deswegen arbeite ich bei sowas gerne mit ChatGPT. Das ist nämlich das Beste dann aus beiden Welten. So, ich laber dann meine Sprachnachricht sozusagen in die Audio von ChatGPT rein und sagt dann zum Schluss, so, und jetzt fass mir das bitte zusammen.
Oh, auch
das heißt, ich habe alles leer gelabert, so dass ich auch der Meinung bin, jetzt ist auch jede Art und Weise, wie ich es meine, halt vollumfänglich da beschrieben, aber irgendwie in knapp und nicht so ein Rumgeseier. Ja, ist knapp mal besser und mal schlechter. Ich glaube, am Ende des Tages legt es mir einfach irgendwas hin und ich halte das dann für genial, weil ich der Meinung bin, da hat sich ChatGPT jetzt extrem lange Gedanken für gemacht und die bestmöglichste Antwort gegeben.
Ist eine ganz interessante Herangehensweise. Ich habe selber noch gar nicht so wirklich mit ChatGPT gearbeitet. Aber ihr scheint da jetzt ziemlich drauf zu schwören, ne? Also.
Ja, also wir hatten es jetzt diese Woche mit Motiv. Es hat Vorteile auf jeden Fall, weil es kommt halt drauf an, bist du selber, also wenn man selber so fit auch mit Zeichnen ist, dass man eine realistische Zeichnung in 20 Minuten halt so grob schon mal vorskizzieren kann, dann braucht man das nicht.
Mhm.
Nicht jeder ist aber mit dieser Gabe gesegnet, sage ich mal, oder hat sich halt auch dieses Skillset, muss man auch dazu sagen, ich glaube nicht so richtig an Talent halt aufgebaut, um das halt so zu können. Und ich werte da nicht. Es gibt ja Leute, die, also mein Tätowierer hat früher zum Beispiel immer gesagt, so man muss alles selber gezeichnet haben, was man da den Leuten halt präsentiert. Alles andere ist scheiße.
Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man in der Lage ist, auch alles zu zeichnen, was man dann noch tätowiert. Hab selber Dinge, die ich sehr, sehr viel zeichne und auch direkt aus dem Kopf zeichnen kann. Aber dann gibt es auch einfach Dinge, die könnte ich jetzt auch nicht einfach so zeichnen. Da bräuchte es mindestens irgendeine Vorlage, was natürlich auch gerne mal wichtig ist zu haben. und orientiere mich dann daran. Aber ich finde, zu erwarten, dass man wirklich, sag ich mal, jedes Tier, jede Pflanze aus dem Stegreif kann. Also das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Würde mich freuen, wenn ich das irgendwann könnte. Aber ich bin ganz ehrlich, da bin ich auch noch nicht. Also ich könnte nicht alles ohne Vorlage direkt so auf runterzimmern.
Ich kann das auch nicht. Ich habe es einfach so immer gemacht, dass ich mir Fotokollagen sozusagen gemacht habe. Das heißt, ich habe mir das so zusammengebaut, wie das jetzt bei Realistik auch üblich ist oder so, aber habe es dann nochmal verstilisiert. Das heißt, wenn ich jetzt eine gewisse Handpose oder sowas haben wollte, habe ich mir einfach Fotos gemacht. Also ich habe meine Referenzen dann im Bestfall halt selber gemacht. Auch wenn man Rosen oder so, habe ich immer mal so zwischendurch fotografiert, weil ich davon viele gemacht habe und weil ich das auch gerne tätowiere.
Teilweise auch viel schneller, das sich selber zu kreieren, als stundenlang das Internet zu durchforsten.
Ist ja auch so, genau.
Und
dann weiß ich sofort, was ich will. Im besten Fall habe ich dann halt eben schon eine Galerie halt davon und daraus leite ich das dann ab. Das machen Top-Tätowierer so. Es gibt Leute, die machen das anders und ich probiere da einfach nicht zu werten, weil ich einfach weiß, so jetzt auch durch den Podcast unter anderem, viele Wege führen hier nach Rom und es gibt nicht das einzig Wahre und das Richtige, sondern es ist halt alles cool, wenn die Leute Bock drauf haben. So, ne? Und was ich halt schwierig finde, so ein kleines bisschen, ist halt zu sagen, wenn man jetzt ChatGPT nur benutzt, ohne selber nochmal Hand anzulegen, sag ich mal, also einfach das so eins zu eins tätowiert, wie es da rauskommt, habe ich auch schon gemacht. Bei Realistik-Sachen gerade, ne? Dann ist ja der kreative Teil in dem Sinne, den Prompt so zu designen, dass halt das bei rauskommt, was man halt auch gerne will. Mhm. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist wirklich überragend geworden. Das ist eins meiner besten Realistik-Sachen geworden, auf jeden Fall. Aber es ist auch so, dadurch, dass ich jetzt nicht spezialisiert bin da drauf, ist mir das nicht wichtig. Ich hätte am Ende, wenn ich jetzt Realistik mache, suche ich mir bei Pinterest oder bei Google Bilder dann die Fotos raus, die ich brauche, bastel die halt zusammen so und dann hätte ich denen das eh angeboten. Also finde ich, ist da auch nichts verkehrt dran, das halt mit einer KI zu machen, weil dann hat man nicht einen von den gleichen vier Löwen, die wir alle schon 10.000 Mal tätowiert haben, so weil es nur vier geile Bilder auf Pinterest gibt davon, so, ne, sondern du hast halt die Möglichkeit, wirklich eigene Sachen zu machen.
Naja, und in dem Sinne, wenn es KI generiert ist, ist es ja auch eine Form von Referenz. Also genau. Ich glaube, ich würde das auch gar nicht dann, wenn es zum Beispiel von der KI entworfen worden wäre, ich würde es nicht eins zu eins genauso tätowieren wollen.
Ja.
Weil dann würde mir mein eigener Gedankenprozess dahinter fehlen.
Der Spaß irgendwie ist dann weg, dann bist du ja nur ein Drucker.
Ja, genau. Darauf hätte ich nämlich gar keine Lust. Aber ich glaube, ob man sich jetzt 10 verschiedene Referenzfotos nimmt, die zusammen photoshoppt und dann sich davon die Outlines zieht und in dem Sinne dann damit die Komposition gemacht hat, oder was Generiertes sich zieht, ist es ja so oder so einfach eine Referenz und Vorlage. Mir selber wäre dabei, glaube ich, einfach wirklich am wichtigsten, dass da noch ein eigener Gedankenprozess hinter ist, ein eigener Entwurf, dass von der KI vielleicht auch nochmal hier und da ein kleines bisschen umgezeichnet, angepasst wird, wenn es da Stellen gibt, die man machen würde. Und. Also ich würde es da jetzt auch nicht so schwarz-weiß hin und sagen, nicht alles von der KI machen lassen.
Ja,
aber ich glaube, das kommt da einfach wirklich aufs Maß und den eigenen Anspruch oder Kreativitätsanspruch, sage ich mal.
Ist ja auch so, weil wer hat hier die Deutungshoheit? Ja, für wen ist das? Also wer ist hier der Meinungsmacher, der sagt, das ist richtig, das ist falsch? Das gibt's nicht. Und dementsprechend ist das auch egal, welche Meinung man dazu hat und egal, wer man ist, nur eine Meinung. So, ne? Und am Ende des Tages, ich finde es halt cool, auch wenn man nicht damit arbeitet. Weil eine Sache muss man schon sagen, man verblödet so ein bisschen dadurch. Ne? Also ich habe mich so auch an das Arbeiten mit ChatGPT gewöhnt, jetzt bei E-Mails oder so. Aber ich muss halt auch gestehen, es ist eine immense Zeitersparnis für mich. Und wenn ich jetzt meine Hausverwaltung schreibe, weil ich einen neuen Müllschlüssel brauche, so, dann huste ich meine Details eben kurz einmal in so eine Sprachnachricht, kopiere den Text dann und füge den ein und dann bin ich fertig damit. Weißt du?
Ja,
da
das
muss
ist
ich mir
praktisch.
Da muss ich mir nicht, das habe ich alles so, also die GPTs sind so trainiert, sage ich mal, dass die so meinen Schreibstil kennen und auch wissen, wie hätte ich gerne den Abschluss, wie ist die Anrede. Ich schreibe fast immer per Du, gut, okay, in dem Fall halt nicht, aber solche Sachen halt. Und dann hat man da auch kein großes Problem hinterher. Und es, wie gesagt, es ist halt gerade für den Arbeitsalltag, wo man jetzt nicht, wenn ich jetzt Schriftsteller wäre zum Beispiel und ich verfasse ein Buch mit KI, ja, also da gehört, finde ich, nicht viel zu. So, ne, da könnte ich jetzt nicht stolz drauf sein. Und eben solche Sachen, die mir halt viel Zeit klauen, die ich dann aber eben überbrücken kann, indem ich halt einfach eine Computer-KI das mache, weil man mich zwingt dazu, gewisse Mails zu schreiben oder so, dann ist das halt so.
Ja, ich habe tatsächlich, bis ihr mich jetzt hier diese Woche ein bisschen an ChatGPT rangeführt habt, halt wirklich noch gar nicht damit gearbeitet, auch wie du meintest, aus dieser kleinen Sorge heraus so ein bisschen nicht zu verblöden, aber eher nicht mehr so viel eigenständig nachzudenken. Und ja, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass da so ein bisschen mein Gehirnschmalz verloren gehen könnte, sage ich mal.
Das ist aber halt nicht immer eingeschränkt gut.
Ja, ich glaube halt auf eine Art sehe ich aber auch auf jeden Fall den Punkt, den du meinst, dass es einem, im Endeffekt ist ja Technik und alles dafür gedacht, uns das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Und ich würde nicht alles in meinem Leben von so einer KI regeln lassen wollen.
Ja.
Aber wie du gerade meintest, solche Dinge, die dann einfach schneller gehen, wo es einem selber auch nicht wichtig ist, das dann zu machen, wie zum Beispiel jetzt einem Vermieter schreiben oder so, mhm, da sparst du dir halt wirklich einfach Zeit mit, ja, hast einen guten Text. Den Punkt sehe ich auf jeden Fall. Oder wenn man, keine Ahnung, sich denkt, ich suche jetzt eine Information und müsste, wenn man googelt, erstmal sich durch 30, 40 Links und Texte durchlesen, wäre das wahrscheinlich auch schneller, einfach ChatGPT zu fragen, weil der hat ja gesammelt alle Infos und kann es einem direkt geben. Hatte aber einfach noch nicht das Bedürfnis, mir jetzt das auch zu holen und zu machen. Aber ich sehe auf jeden Fall schon die Vorteile dahinter. Müssen wir mal ein bisschen ausprobieren, sich da reinfuchsen.
Es kommt halt auch immer darauf an, welche Ressourcen hat man, ne? Bei mir, ich bin halt jetzt so in der Transition von einer Ein-Mann-Armee in eine normale Firma so, mhm, und das ist halt, ich bin das gewöhnt, allen Scheiß selber zu machen.
Ja, das ist natürlich deutlich praktischer.
Ohne das würde ich gar nicht klarkommen. So bin, mhm, ich ehrlich, ne? Das ist halt, man sucht sich dann seine Tools, mit denen man dann halt arbeiten, wo es jetzt nicht drauf ankommt, das wirklich originell und alles selber zu machen, halt in dem Fall, ne? Dann halt mit sowas arbeitet. Macht halt Sinn, durchaus. Welches Maß man da anwendet und so, das muss halt jeder selber wissen, ne? Das ist auch immer so eine Sache. Aber für mich ist halt dann einfach wichtig, dass man die Möglichkeit dann hat, das demokratisiert die Geschichte irgendwie so ein bisschen, weil das, was ich, wie jetzt zum Beispiel mit dem Chatbot, den wir halt haben, das habe ich, glaube ich, letzte Folge schon erzählt, aber ist egal, ich mach's nochmal. Der WhatsApp-Chatbot, den wir haben, der ermöglicht mir jetzt was, wofür du früher eine Firma gebraucht hast, die ein eigenes Callcenter hat.
Ah, wirklich?
So, ja.
Ja, okay, das ist natürlich sehr praktisch.
Das ist mega praktisch.
Ja, doch, doch. Ich sehe dein Argument.
Ich würde es nicht, also ich finde, gerade bei unserer Arbeit ist es sehr wichtig, ne, also ist mir zumindest wichtig, eine persönliche Komponente zu haben. Das heißt, ich würde den jetzt, wie ich mir auch keinen Assistenten oder Assistentin holen würde, um meine E-Mails zu beantworten, weil ich finde, das gehört dazu, dieser persönliche Kontakt, zumindest dann im Fortgeführten, so, also jetzt nicht vielleicht sofort am Anfang musst du schon mit einem Menschen sprechen, aber dann hinterher, so wenn es so wirklich akut Richtung Terminplanung geht und was willst du denn überhaupt haben, das ist ja das. Weil wenn du das nur digital machst, dann kann das ja jeder. Und ich finde, Persönlichkeit ist ja das, was man sich da auch, das gehört mit zu dem Produkt, was wir verkaufen, hinzu. So. Und wenn du das halt hast, dann kannst du dich aufs Wesentliche fokussieren, hast diese ganz nervige andere Scheiße nicht. Ne? Wenn ich eine KI hätte, die meine Steuerkacke machen würde, würde ich sofort abgeben. So, aber auch da wieder schlecht, weil als Geschäftsinhaber, und das machen viele nicht, weil die zu faul sind. Die gucken sich ihre Zahlen nicht an und regen sich dann nachher auf. Was muss ich denn jetzt so viele Steuern zahlen? So, warum hat mir das keiner gesagt? Ja, weil du, Idiot, nicht in deine Zahlen geguckt hast. So, ne? Das ist bei voll vielen Sachen so. Die Leute sind dann zu faul. Und ich verstehe das. Das ist mega überfordernd, sich auch, das ist ja so ein Mehrfrontenkrieg, den man dann hat. Du hast ja nicht nur, in meinem Fall jetzt nicht nur ein Geschäft, um das du dich hundertprozentig kümmerst, sondern du tanzt irgendwie auf 500 Hochzeiten. Und sobald die irgendwie einigermaßen groß werden, hast du da halt auch Arbeit mit so, ne? Und das machen manche Leute halt fulltime und man selber hat sich halt entschieden, ja, ich widme der Sache 4-5 Stunden meine Woche so. Und dann musst du da aber auch Gas geben, so, ne?
Hm.
Und das ist schon cool, wenn man da halt die Möglichkeit hat, durch Technik unterstützt zu werden.
Auf jeden Fall. Also ich bin ja selber schon zwischendurch immer hier und da ein kleines bisschen überfordert oder muss mir mehr in den Arsch treten. Wenn ich mir überlege, ich hätte das Pensum, was du dir hier sag ich mal, aufgebürgt hast, mit allem, was du zu erledigen hast. Also ich glaube, das würde ich auch alleine so gar nicht hinbekommen. Natürlich muss man sich da irgendwie Hilfe suchen, wo man kann oder sich einfach das Leben ein bisschen einfacher gestalten an Ecken, wo es möglich ist, auf jeden Fall.
Ja, am besten ist natürlich, wenn man genug Kohle hat, dass man sich halt Leute anstellen kann, die das halt machen. Deswegen ist das auch, ich habe ja jetzt durch Lilly meine erste Teilzeitangestellte überhaupt. Ich habe ja sonst immer nur hier einen 520-Euro-Job oder so Leute halt eingestellt, aber jetzt das erste richtige Arbeitsverhältnis und das ist auch schon so, boah, so richtig erwachsen fühlt sich das an. Aber ich merke das, es nimmt mir unwahrscheinlich was ab. Lilly hat bei uns, schöne Grüße nochmal, hast du super gemacht, die Weihnachtsfeier geplant. Und da hatte ich nichts mit zu tun. So, ich habe gesagt, wen ich gerne da hätte. Ich habe gesagt, was ich bezahle dafür, also was ich an Budget habe. Und den Rest hat Lilly halt gemacht. So, ne? Und das ist einfach eine mega Erleichterung. Auch zwischendurch nicht dann, du kannst dich halt aufs Wesentliche fokussieren. Ne? Und kannst dann halt sagen, hier, ich unterhalte mich jetzt aber mit allen Leuten, die da sind, weil dafür machen wir das hier und ich muss nicht die ganze Zeit rumrennen und sagen, ah ja, wie machen wir das jetzt mit Zahlen und wann halten wir hier ab und wann können wir auf die Bahn? Habe ich nichts mit zu tun. Das ist geil.
Ja, das ist dann natürlich ein bisschen entspannter, weil bei dir ja auch wichtig war, dass sich so wirklich jeder wohlfühlt und alle gut miteinander sind. Und dann bist du ja, sag ich mal, hattest du ja den Teil, dass du so ein bisschen rumgewuselt hast und darauf geachtet hast, dass es jedem gut geht.
Ich finde das wichtig. Und, gerade bei dir, du kennst das ja hier noch nicht. So, du bist ja jetzt zum ersten Mal da und dann man will ja halt eben, dass sich jeder hier wohlfühlt. So und möglichst so, ne, wir haben das Fass machen wir jetzt auf jeden Fall nicht noch auf, dafür haben wir die Zeit nicht. Aber ich habe ja auch gesagt, ich bemühe mich hier um gendergerechte Sprache, weil du mir erzählt hast, dass du dich als nicht-binär identifizierst. Und das ist für mich halt in dem Sinne einfach, ich muss, das kann ich nicht automatisch, weil ich darüber nachdenken muss, weil ich es bis jetzt in meinem Freundeskreis, sage ich mal, nicht hatte, diesen Fall. So, aber natürlich ist das ist für mich einfach eine Frage des Respekts, zu probieren, im Rahmen meiner Möglichkeiten darauf halt Rücksicht zu nehmen.
Aber das ist voll schön. Das hatte mich auch total gefreut, als du dann sag ich mal, nachdem wir uns darüber unterhalten hatten, einen Tag später nochmal ankam, so was, ja, ich habe mit Marzi und Brenda, haben wir die ganze Zeit eine Stunde lang so geübt, ein bisschen gendergerecht zu reden und hast dich voll damit beschäftigt und das hat mir auch wirklich viel bedeutet. Also es ist ja auch nicht, leider nicht selbstverständlich, dass die Leute da so respektvoll und lieb mit umgehen und auch wirklich interessiert sind, sich da auch sprachlich weiterzubilden oder generell mit der Thematik und dahingehend habe ich mich auch wirklich gut aufgehoben gefühlt, ja.
Jetzt, das Ding ist halt bei sowas, viele Leute sind sehr vorurteilsbehaftet, weil das, was der einzige Touchpoint, den die damit haben, ist halt eben Social Media und da kriegt man ja die ganzen Negativbeispiele und so mit, ne? Wir haben das ja auch schon vorher gesagt, dass man, viele Leute haben gar keinen Kontakt damit in ihrem normalen Leben, aber eine sehr feste Meinung dazu.
Oh ja.
Und das ist eine Geschichte, die verstehe ich in dem Fall nicht, weil sie dann halt einfach, das ist ja auf Erfahrung von anderen Leuten und wie die dir die Welt zeigen, ne? Und das war ja eben, keine Ahnung, das ist ja auch das Entspannte daran, wenn man einfach respektvoll miteinander umgeht und weiß, mein Gegenüber möchte mir nichts Böses. Wir probieren hier alle im Rahmen unserer Möglichkeiten aufeinander Rücksicht halt zu nehmen, so. Und da macht das doch Spaß. Das ist doch nicht schwer. Weißt du, wie ich meine?
So? Ja, also ich glaube, viele Leute, die noch nie eine Person dahingehend in ihrem Leben hatten, die sich so identifiziert, haben natürlich dann keine Berührungspunkte. Und das dann natürlich nicht in ihrer Sprache eingebaut. Und dann, sage ich mal, kommt die Welt jetzt an und sind so, hallo, wir existieren, aber bitte achte da einfach sprachlich drauf und nimm mich wahr. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und die Leute sehen, also viele Leute sind dann direkt in so einem, sag mir nicht, wie ich mich verhalten soll, was ich denken soll. Soll ich jetzt meine Sprache ummodeln für dich? Mich betrifft das ja gar nicht, weil ich kenne keinen, ich bin's nicht, also muss ich mir doch keine Mühe geben im Umgang miteinander. Und da
baden
sind viele
dann an dir diese Rebellion aus gegen diese Sachen, weil die selber, ich bin ehrlich, natürlich habe ich jetzt für mich selber gesehen, denke ich mir halt auch, ja, ich kann ja auch einfach so reden, wie ich das immer gemacht habe, weil es ist, sonst muss ich mich wieder umgewöhnen, da muss ich wieder voll viel drauf achten und ich werde jetzt gezwungen dazu, mir das anzueignen und das ist
auch Schwachsinn.
Ein Zusatztask für mich wieder, wo ich mir denke, boah, Freunde, ich habe andere Baustellen, weißt du, aber natürlich, und das ist ja eben die Geschichte, da sagt man jetzt nicht so, oh bitte, ich wollte unbedingt schon immer jetzt meine Sprache umstellen, so. Das ist dann halt einfach so ein Punkt, an dem man halt sagt, wie gesagt, das gebietet der Respekt. So, wir haben, das kam irgendwann zur Sprache und nicht, weil du, wie jetzt manche denken, ja,
ich komme zur Tür so, rein, ne? Und bin so, hier bin ich bin so und so und fickt euch alle,
ja,
wenn ich nicht so anspreche.
Ihr seid weiß und männlich,
das,
so, weißt du?
Das kam auch gefühlt eher durch so einen kleinen Witz am Rande dann zur Sprache. Und,
aber dann, weißt du, und das ist ja eben gerade das, was ich so cool daran finde, dass man halt eben sagt, klar, natürlich interessiert mich das, so, weil das ist auch wieder so eine Art des Lebens, die ich für mich informationsmäßig nicht freigespielt habe, weil ich da halt keinen so persönlichen Bezug zu habe, so in dem Sinne jetzt, ne? Also ich habe wenig, außer jetzt vielleicht ein bisschen Kundschaft, aber sonst keinen Touchpoint und im Studio probieren wir das auch so. Weißt du, wie ich meine? Und was halt eben auch das Coole da drin ist, das habe ich dir ja auch schon gesagt, ist einfach auch dieser gegenseitige Respekt dabei, dass du einem nachsiehst, wenn man dann sagt, okay, ich spreche dich halt weiblich an, weil du mir halt so in meinem Weltbild, sage ich mal, so weiblich gelesen nennt man das ja, glaube ich, dann, ne? So einfach, dass mir das nicht sofort ausgelegt wird, ja, du Arschloch, so, weißt du, willst mich jetzt hier beleidigen?
Ja, aber ich weiß ja auch, wie ich aussehe, wie ich mich kleide, wie ich klinge. Also ich sehe schon stereotypisch weiblich aus, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Aber
und,
das heißt ja nichts.
Wenn das dann niemand weiß und auf mich zugeht und erstmal sagst, ey, du bist eine Frau, dann kann ich und will ich da auch gar nicht böse sein. Ich werde wirklich erst grantig, wenn ich mehrfach dann anspreche, so, hey, bitte nenn mich nicht Frau, Mädchen, was weiß ich. Und die Person mir wirklich klar macht, dass es einem egal ist und null drauf geachtet wird. Ich meine, es gibt Situationen, keine Ahnung, wenn ich zum Bäcker gehe und der sagt, ach, guten Morgen, liebe Frau, schönen Tag dir, da sage ich auch gar nichts, es interessiert mich nicht, da fange ich jetzt auch keine Gender-Debatte an, weißt du?
Was willst du mit dem Taxifahrer auch so wieder, genau, ne, dieses Thema?
Dann ist es mir auch egal für den Moment.
Ja.
Und dazu kommt halt auch noch, Sprache ist halt eben was man lernt und das geht über Zeit, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und wenn ich dann einfach sehe, dass jemand drauf achtet und einfach versucht, es einzubinden, sich selbst immer dran erinnert oder korrigiert, dann nehme ich es auch nicht böse, wenn da mal was Falsches rausrutscht, weil das halt eben eine Sache ist, wenn man es nicht im normalen Umfeld hat, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss und die Sprache erlernen muss. Wie gesagt, ich werde nur böse, wenn ich dann Leuten mehrfach sage, hey, ich möchte so angesprochen und wahrgenommen werden. Und wenn da dann nichts zurückkommt, dann ist das halt auch einfach nicht
mein
Umfeld,
sage ich mal.
Ja, das meine ich ja.
Die Leute haben dann ihre Meinung, die sie sich durch Medien angeeignet haben, irgendwie oder durch das, was sie im Internet gelesen haben und drücken dir jetzt den ganzen Frust darüber rein.
Ja, aber wenn ich jetzt zum dritten Mal mich Frau nennen sagt, nenn mich nicht so, dann bin ich ja die Olle, die durchgehend nur über dieses Thema redet und die allen sagt, wie sie zu reden haben sollen. Ne? Das,
ja, aber
das passiert ganz, ganz schnell. Da muss man
aber das ist
einen guten Grad finden. Aber das
bei uns zum Beispiel, auch wenn wir auch,
was du gerade auch meintest.
Ja, eben. Und bei uns ist das halt auch so, egal wie stieselig man ist, wie alt man ist, aber bei uns ist das so, da achtet jeder respektvoll drauf, irgendwie auf die Art und Weise, weil für den Moment, wo du bei uns arbeitest, gehörst du zu uns und dementsprechend gehen wir respektvoll miteinander um. So, ne? Mir ist wichtig dann, dass es dir gut geht und dir ist wichtig, dass es mir gut geht dabei. Und das ist halt so eine schöne Geschichte, wo man halt dann sagen kann, auch wenn das nicht tadellos so gelaufen ist, dass man darauf halt achten konnte, aber niemand hat irgendwie, was das angeht, auch nur positives Feedback gehört, so, oh ja, ich wusste das gar nicht, aber das ist richtig cool. Die hat da ja auch Humor, was das Thema angeht, im Sinne von, oder du hast da Humor, meine ich, ne? Nicht die, sondern das, ja, das weißt du, das meine ich damit.
Alles
so.
Gut.
Das ist halt, das ist dann so ein Ding. Aber da geht's dann einfach darum zu sagen, so, ja, ist doch geil. Wir können, da ist jetzt nicht dieser Negativ-Einfluss und man ist hier sozusagen auf Watch und muss irgendwie einfach aufpassen, weil man sofort angegangen wird, weil danach explizit gesucht wird. So, viele Leute sind, glaube ich, gerade auch im Internet, immer sofort in der Verteidigungshaltung. Das ist mir Leuten aufgefallen, die jetzt irgendwie sich vegan ernähren oder vegetarisch oder halt auch Fleischesser. Ist auch witzig, so Omnivore, die dann irgendwie bei einer Gruppe Veganer sind und sofort in diesen Rechtfertigungsmodus gehen.
Einfach
so,
nur
ne?
durch die Anwesenheit
einfach
von einem Veganer.
So und sagen, ja, aber ich esse ja auch nur ganz wenig oder so. Das ist mir scheißegal. Genau, das interessiert keine Sau. Das ist auch, finde ich, so eine Debatte, die auch so ein bisschen Überhand genommen hat im Sinne von so, ich finde, das geht niemanden außer, also ob es jetzt die Identifikation ist oder auch die sexuelle Neigung, das geht doch keine Sau was an. Wann war das denn jemals cool, dass ich hingegangen bin und sag, hey, ich bin Sebastian, was fickst du? So, ja, weißt du, wie ich meine? Das ist doch, das macht doch keiner.
Deine Mutter.
Ja, so, ja, weißt du, das wäre die einzige richtige Antwort da drauf. So, wo man sagt, so, hey, geh mir doch mal nicht auf den Sack, das interessiert mich nicht. So, mach, was du willst, ist mir scheißegal, so, ne? Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, jetzt haben wir das Thema doch noch aufgemacht, aber das fand ich, das ist halt auch cool. Wenn wir uns dann nochmal für einen zweiten Podcast sehen, dann können wir das auch nochmal mehr thematisieren.
Gerne, würde mich freuen.
Aber ja, also Quintessenz ist halt einfach so, ein bisschen Respekt hat noch niemandem geschadet. Und wenn man, glaube ich, einfach auch, ja, Leute um sich schart, die das kennen.
Ja,
die wissen,
ein bisschen mit einem offenen Mindset einfach mal in die Welt geht und bereit ist, auch mal Meinungen zu hinterfragen oder zu ändern oder einfach lieb aufeinander zuzugehen. Ich glaube, dann ist es generell ein gutes Miteinander.
Ja, denke ich auch. Da kann jeder nur von profitieren. Dann hat man eine gute Zeit miteinander. Da kann man auch mal Fragen stellen zum Beispiel. Und dann lernt man auch mal noch mal ein bisschen was so, ne?
Ich glaube, warum viele Leute da so anecken, ist, wie du meinst, so manche sind dann in so einer Verteidigungssituation. Hilfe, ich muss mein Weltbild hinterdenken. Mag ich nicht. Weg damit. Abstoßreaktion.
Aber umgedreht ja genauso.
Genau, und dann fühlt sich die andere Person davon aber angefeindet, ja. Obwohl das vielleicht gar nicht mal ein direktes zwischenmenschliches Ding ist, sondern bei jedem selber im Kopf irgendeine Problematik ist. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Konfliktpotenzial, was sich einfach ein bisschen entspannen würde, wenn da jeder ein bisschen einer guten Mischung aus Offenheit und Verständnis und Humor rangeht. Und ich glaube, dann...
Ich denke zum Beispiel, meiner Weltanschauung nach sind die meisten Menschen zwar ignorant und egoistisch, aber nicht bösartig. Das heißt, die würden dich nicht, wenn man jetzt weiß, man versteht es vielleicht nicht, aber wenn man weiß, dass man dich mit gewissen Sachen dann halt beleidigt und dir wehtut, dann möchten die das eigentlich nicht, weil es nicht Menschen sind, die daran Spaß empfinden, andere Leute halt irgendwie, was weiß ich, zu beleidigen, herabzuwürdigen, was auch immer. Ne? Gibt Ausnahmen natürlich, aber ich würde sagen, im Kern... Die meisten Menschen sind halt ignorant und das ist das Problem. Die sehen halt nur ihrs und denken dann, jetzt muss ich ja das machen, damit ich andere Leute da irgendwie was haben, haben die keinen Bock drauf. Das ist das Problem. Wüsste ich aber auch nicht, wie man in der Lage jetzt her wird. So kurz vor Sendeschluss hier.
Ja, nee, da hast du recht, das ist ein Argument.
Ja, aber egal. Also was ich damit sagen wollte, es war auf jeden Fall auch eine super schöne Woche. Deswegen Dankeschön auch nochmal von meiner Seite.
Hey, ich habe zu danken. Ihr habt mich hier so lieb empfangen und integriert. Und
du hast alles mitgekriegt. War
wirklich, ja, aber wirklich.
Weihnachtsfeier, Downtown for real. Du hast alle kennengelernt. So, wir haben alle eine mega Zeit miteinander gehabt. Und deswegen sage ich, du bist hier jederzeit willkommen, wenn du möchtest natürlich. Und dann, ja, bin ich gespannt, was wir von dir noch sehen auf jeden Fall.
Mindestens... werde ich mal wiederkommen, um mich an den Flipper zu stellen. Ich habe den Rekord noch nicht geknackt.
Ja, wir müssen das eh löschen.
Mario, wirklich enttäuschen. Warte, wie löschen?
Na, Marios Rekord wird gelöscht, ganz ehrlich. Das ist doch scheiße. Guck mal, der ist überall auf... Der hat so lange daran rumgezockt. Das ist wie wenn du jetzt als Erwachsener irgendwie deinem Patenkind einen Lego-Bausatz schenkst und den dann selber komplett aufbaust. So, weißt du? Das heißt, er kümmert sich um das Teil, stellt das hin... Und spielt dann so lange da dran, bis er überall, du kannst den ja auch nicht überbieten, weil der ist über das, was dieser Flipper anzeigen kann.
Nur der erste Platz ist über der Anzeige, der Rest nicht. Das heißt, da kann man ihn auch runterkicken. Also weiß ich nicht, ob man das so löschen sollte.
Ja, findest du, ich finde das irgendwie kacke.
Er hat da so viel Arbeit reingesteckt, ich weiß nicht, könnte man nicht... Sag ich mal, wenn es dich so stört, dass er da überall auf Platz 1 ist, dann hau dich doch da mal ein paar Stunden ran.
Nee, ich finde das...
Und spreng die Anzeige.
Aber das macht doch keinen Bock, wenn du weißt, das Ding ist schon durchgezockt, so, dann hast du doch gar keinen Spaß daran mehr, dich da überhaupt hinzustellen. Dann ist das halt
einfach
so. Und
mich hat das tatsächlich auch ein bisschen motiviert.
Ja gut, vielleicht kann ich nur für mich sprechen. Ich weiß es nicht.
Na, aber
ja, ich lösche es
generell
nicht.
Jede andere Meinung.
Interessiert am Ende auch keine Sau, wer bei uns, bei unserem 90er-Jahre-Flipper irgendwie.
Ey, wenn er das hört, er ist so, nein, du Arschloch.
Das weiß der, das sage ich dem.
Ah ja, okay.
So, ne, brauchst dir keine Sorgen zu machen, das ist bei uns, nee, Quatsch. Also, du hast wahrscheinlich, so habe ich es noch nicht gesehen, vielleicht hast du recht, so, das wäre dann, ist ja auch Arbeit reingeflossen, ist ja auch ein persönlicher Erfolg und es wäre dann egoistisch von mir, weil ich halt finde, so, wenn man einen Namen drin hat in den Top 3, ist das in Ordnung, aber drei grenzt dann schon an Narzissmus.
Vielleicht kann sich Mario einfach ein paar andere Namen für sich ausdenken.
Nee, ist ja auch scheiße. Ich weiß ja trotzdem, wer das ist. Das nervt mich ja dann trotzdem. So, aber du warst, vermutlich hast du recht, dann muss man halt einfach, gut, der erste Platz ist dann, ja, muss man mal gucken. Vielleicht null ich den dann auch immer zu Silvester, so, weißt du, dann kann man halt sagen.
Das ist aber auch eine Idee, so einmal im Jahr ein kleiner Reset und dann können alle nochmal ran und da eine kleine Competition machen.
Ich hätte mich bei CrossFit auch aufgeregt, wenn jemand meinen Boxrekord mit 2000 Meter Rudern einfach so gelöscht hätte. Weißt du, wie ich meine? Das ist, na klar.
So, der Rekord ist zu hoch, weg damit.
Ja, ja, stimmt. Nee, mache ich nicht. Also Mario, hier hast du Glück gehabt, dass...
gern geschehen.
dir jemand hier die Hand vor den Arsch gehalten hat noch. Nee, schön, dass du da warst. Bei uns ist ja immer so, der Gast hat das letzte Wort. Mach doch gerne nochmal Werbung, wo man dich so findet und wie man an einen Termin kommt und überhaupt und noch Grüße und Wünsche und dann...
Oh süß, ja gerne. Ihr findet mich in Berlin, bestimmt auch nochmal hier in Jena. Und genau, mein Instagram ist bloody_nymph. E-Mail-Adresse wäre bloodynymph@gmail.com. Studio ist Kreuzberg oder Nähe, so in die Richtung. Genau, schreibt mich einfach an, guckt euch meinen Scheiß an. Ich mache so gern dunkle Kunst, Tiere, Insekten. Es darf auch gern alles bisschen halbtot am Verwesen oder Sterben sein oder. Muss auch nicht. Andere Projekte immer gern willkommen. Und ich möchte super gerne auch Leute grüßen. Vor allem tatsächlich erstmal meine Mutter und meine Schwester. Nummer 1 Fans und Supporter. Ich habe denen da auch sehr viel zu verdanken auf dem Weg. Vor allem auch wirklich mein kleiner, süßer, engster Freundeskreis. Die haben seit Jahren jeden Tag, jede Emotion miterlebt und mich da durchmanövrieren dürfen und mich auch ein bisschen mit zu dem Mensch gemacht, der ich jetzt bin. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich liebe euch Mäuse. Küsschen aufs Nüsschen.
Ja, dann sage ich Dankeschön. Wir hören uns nächste Woche dann wieder in ein neues Jahr. Ich hoffe, das Blatt ist noch weiß bei euch, ist noch kein Klecks drauf. Das Jahr gehört uns, Freunde. So viel kann ich hier an der Stelle schon mal verraten. Deswegen lasst euch gut gehen. Wir hören uns. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.